Seid ihr in andächtiger Stille oder irgendwie noch ein bisschen wegbedürftig? Ich glaube, euch und mir tut's gut, wenn wir zu Beginn beten. Jesus, was für ein Geschenk ist es, dass wir als Teil deiner Familie heute Gottesdienst feiern dürfen. Dass du das versprichst, du bist da. Dass du Worte hast, die ewiges Leben geben. Und so super unterschiedlich, wie wir heute Morgen hier sind, so willst du doch in die ganz unterschiedlichsten Situationen hineinsprechen. Und ich bitte dich um dieses unverfügbare Wunder, dass du das tust, dass du redest und wirkst mitten in das hinein, was die alte Woche gefüllt hat, mitten in das hinein, was heute los ist und das, was spätestens mit morgen früh wieder los sein wird. Leben davon, dass du redest. Und so bitte ich dich darum, dass du das tust. Amen. Martin, ganz ehrlich, als ihr im Herbst gesagt habt, ihr wollt was zum Evangelium machen, ich habe mir im ersten Moment gedacht, ist das euer Ernst? Ganz ehrlich, Schnarch. Das war nicht nur in einem Gespräch in den letzten Monaten die Reaktion drauf, hier, dass wir gemeinsam als Schöneicher, als Böblinger und Dagersheimer Kollegen uns an diese Reihe gemacht haben. Dieses Ding, wo es darum geht, hier das Evangelium anzugucken. Es zu verstehen, es zu erleben und es zu teilen. Im ersten Moment habe ich das echt von ein paar Leuten erlebt, dass sie gesagt haben, boah, ernsthaft, Martin? Weil irgendwie wirkt für viele das Evangelium so ein bisschen wie im Buch die Einleitung. Ja? Der richtige Inhalt, das oftmals Spannende, kommt in den Kapiteln danach. Und so wirkt Evangelium auf manche so ein bisschen wie dieses Glaubens 101. So dieses allererste, was du mal verstanden haben musst und dann irgendwie zu Jesus kommst, Teil seiner Familie bist. Und dann kommen die wirklich spannenden Sachen. So können wir es manchmal meinen. Und dementsprechend haben wir gedacht, das braucht es. Das neu zu verstehen, wurscht egal, ob du ganz frisch zum Glauben gekommen bist, gerade Jesus suchst, oder ob du seit über 30 Jahren Jesus kennst und mit ihm lebst. Das immer wieder neu zu sehen, zu verstehen, es zu erleben und zu teilen. Und wir haben uns ganz bewusst zu diesem zweiten Teil entschlossen, wo es ums Erleben geht. Weil weißt du, einerseits dieses Evangelium verstehen, ich habe den Eindruck, das hört nie auf. Das braucht es immer wieder neu. Und oftmals, wenn in Gemeinden das ein Thema ist, dann geht es darum, das Evangelium zu verstehen und es irgendwann zu teilen. Aber das, was dazwischen passiert, dieser eigentlich relevanteste Schritt, den es nicht so den man nicht auslassen kann, der geht irgendwie unter. Man könnte mal einerseits denken, das Evangelium ist eine Wahrheit, die ich kennen muss. Ja, das ist sie. Und etwas, das ich teilen soll, das ist es. Aber warum eigentlich? Warum eigentlich? Das ist dieser Punkt, worum es in diesem zweiten Block geht, dass man denkt, einerseits muss irgendwie verstehen und irgendwie solches teilen, aber was ist das, was dazwischen passiert? Was ist das, was es eigentlich dazwischen unbedingt braucht? Der Punkt, warum wir das reingenommen haben, ist, irgendwie scheint uns das manchmal verloren gegangen zu sein. Das Evangelium zu erleben, das bedeutet, es anzunehmen als das, was es ist. Nicht nur als eine Wahrheit, das ist auf jeden Fall, und aber eben auch als eine Kraft, die täglich in uns wirkt. Als etwas, das nicht nur was für deinen Kopf ist, das ist definitiv auch, aber mindestens genauso für dein Herz und für deine Hände. Etwas, das nicht nur irgendwie einmal zu verstehen ist oder immer wieder zu verstehen ist, sondern als etwas, das es zu erleben gilt. Das man täglich braucht, das ich täglich braucht. Und deswegen dieser zweite Block, in dem ihr schon einiges gehört habt, wo es zum einen darum ging, zu staunen über das, dass Jesus dich gesucht und gefunden hat. Es ging darum, das Evangelium flüssig sprechen zu lernen. Wie eine Sprache, die du lernst und dann an dem Ort, an dem du vielleicht Urlaub machst oder arbeiten bist oder hingezogen bist, ausgewandert bist, Tag für Tag zu sprechen lernst. Beim Bäcker, im Geschäft, in der Freizeit. Und es ging mit auch darum hier, wie das Evangelium deine und meine tiefste Glaubensüberzeugung prägt und verändert. Vielleicht habt ihr noch dieses Bild vom Baum im Kopf, das Stephen gebraucht hat. Wir sehen die Früchte oftmals, was aus einem Menschen rauskommt, aber die Frage, was ist an seinen Glaubenswurzeln zu Hause? Und dort, wo das Evangelium an Wurzeln nochmal zu wirken beginnt, entstehen neue Früchte. Und heute, in dieser letzten Einheit aus dem zweiten Block, da möchte ich euch eigentlich mitnehmen an einen ganz banalen und doch so wilden Gedanken, um den sich heute alles drehen wird. Dass Jesus der Bessere ist. Jesus ist der Bessere. Punkt. Das war's schon. Eigentlich, wir können jetzt Abendmahl feiern, dann könnt ihr heim. Oder noch an der Wunderbar noch einen Kaffee trinken oder was auch immer. Aber eigentlich ist es genau das, worum es heute geht. Dass Jesus einfach der Bessere ist. So hat es einer formuliert, der leider kein Deutsch kann, sondern der Amerikaner ist, Jeff Vanderstelt. Und er hat ein Buch geschrieben, für dessen Titel, den kriegst du nicht sauber ins Deutsche übersetzt. Die benutzen ein Wort und wir Deutsche krebseln rum mit einem halben Satz. Er hat das Buch genannt Gospel Fluency. Und der Versuch, das halbwegs ins Deutsche zu übersetzen, ist eben das Evangelium flüssig sprechen, flüssig ins Leben hineinzusprechen. Und er beschreibt es, ein Teil unserer Aufgabe als Gemeinschaft, die das Evangelium lebt, besteht darin, einander immer wieder daran zu erinnern, dass Jesus der Bessere ist. Ein Teil unserer Aufgabe als Gemeinschaft, in der wir das Evangelium leben, ist es, uns gegenseitig immer wieder daran zu erinnern, dass Jesus der Bessere ist. Oder anders formuliert, weil wenn man hört, ja, besser als, ja, die deutsche Grammatik von euch beherrschen, komparativ, da sucht man immer einen Vergleich, ja, besser als was jetzt? Besser als was? Es ist die Frage, inwiefern ist Jesus besser als wir selbst, als das, was wir haben, besser als das, was wir wollen. Und dieses gegenseitige Erinnern braucht es. Und ich teile heute ein kleines Geheimnis mit euch. Ich mag keine 3-Punkte-Predigten. Darf man da damit noch in schönen Eich kommen? Bisher habt ihr es akzeptiert oder ignoriert. Ja? Oh, geht Licht aus, ja. Wie gesagt, ich tue heute alles, um schnell nach Hause zu kommen. Nein, ich mag keine 3-Punkte-Predigten, aber deswegen gebe ich euch heute 3 Arten mit, wie wir das immer wieder neu sehen, dass Jesus der Bessere ist. Und es beginnt mit einer Bibelstelle aus dem Hebräerbrief. Das Kapitel 4, die Verse 15 bis 16. Und da ist über Jesus die Rede. Er, Jesus, ist kein Hohepriester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitleiden könnte. Er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Nur war er ohne Sünde. Lasst uns also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. So können wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Und so werden wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen. Was du in diesen 2 kurzen Versen siehst, ist was Unverzichtbares, das gleichzeitig gar nicht so oft irgendwie im Fokus ist. Du siehst hier was im Blick aufs Evangelium gar keine große, sonderlich starke Bühnenzeit bekommt und das es trotzdem braucht. Es ist eine Sache, ohne die das Kreuz von Jesus und seine Auferstehung keinen Sinn machen. Was kommt? Hoffentlich bleibt es Licht an. Ja? Ja. Es hat mit dem zu tun, wie Jesus hier beschrieben wird, wer er ist und wie sein Leben lief. Vers 15, siehst du es, ich habe es da extra nochmal orange gemacht, damit du es genau sehen kannst, wo es dann eben heißt, er, Jesus, er wurde genauso wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Nur war er ohne Sünde. Das ist dieser feine, dicke Unterschied gleichzeitig wieder, dass Jesus einerseits genau Mensch war wie du und ich und dass er genau die gleichen Herausforderungen erlebt hat wie du und ich. Dass er dieses Gefühl kennt in diesen Momenten, wo du sagst, boah, es wäre jetzt einfacher zu lügen, als zu meinem Fehler zu stehen. Diese Momente, in denen du merkst, wie in dir der Zorn hochsteigt und wo du eigentlich bereit wärst, sei es mit Worten oder mit was auch immer, zurückzuschlagen. Jesus kennt diese Momente, in denen der Neid versucht, in uns hochzukriechen. Jesus kennt diesen nicht enden wollenden Wettbewerb zwischen Geschwistern um Anerkennung und Aufmerksamkeit. Jesus kennt es durch und durch, was es heißt, Mensch zu sein. Jesus kennt durch und durch die Kraft, die die Sünde hat. Er weiß genau, wie sich das anfühlt, wie da plötzlich was in dir ringt. Und du weißt, eigentlich ist es in Gottes Augen nicht gut. Und trotzdem, er wurde, wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt, nur war er ohne Sünde. Jesus hat es erlebt, was du, was ich, was wir erleben. Und gleichzeitig nochmal auf einem ganz anderen Level mehr. Wenn du in der Bibel reinguckst, in den Evangelien, im Lukas-Evangelium Kapitel 4, da wird es beschrieben, wie Jesus in der Wüste ist. 40 Tage. Und irgendwann, und das ist eine sehr wilde Geschichte, ich frage mich manchmal, wie das genau gewesen sein muss, dann heißt es plötzlich, der Teufel ist dort und stellt ihn auf die Probe. Er sagt zu ihm, hey, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass aus diesen Steinen, von denen es in dieser steinigen Wüste mehr als genug gibt, dass aus diesen Steinen Brot wird. Und wenn du wirklich Gottes Sohn bist, so sagt der Teufel zu ihm, als er ihn auf den Tempel in Jerusalem hochführt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann spring runter. Weil ganz ehrlich, was soll dir passieren? Du bist Gottes Sohn und Gottes Engel werden dich schnappen und du wirst unten sanft landen. Aber Jesus geht dann nicht drauf ein. Und es geht sogar zu einer dritten Runde, als der Teufel, so heißt es, als er ihm alle Königreiche der Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit vor die Nase stellt. Alles. Alles geballt, was du dir an Macht und Würde und Ansehen und Image und Herrlichkeit vorstellen kannst. Er hält all das Jesus vor die Nase und sagt zu ihm, wenn du mich anbetest, wenn du vor mir auf die Knie gehst und dich mir unterordnest, dann gehört das alles dir. Und es geht so aus, dass Jesus ihm widersteht. Jesus kennt Versuchung, nicht nur ein kleines bisschen. Er kennt sie, so wie du und ich sie erleben. Und er kennt sie noch mal um ein Vielfaches mehr. Und hier im Hebräerbrief bekommen wir das so deutlich gesagt. Er hat es erlebt. Er weiß, wie das ist, Mensch zu sein. Und doch war er ohne Sünde. Das ist dieses Gegenteil zu dem, wie wir sind. Dass er dieses perfekte Leben ohne Sünde geführt hat. Und nur weil Jesus so gelebt hat, kann nachher sein stellvertretender Tod am Kreuz für uns etwas Gutes bewirken. Wenn Jesus nicht so gelebt hätte, wenn er nicht der Bessere in dieser Hinsicht wäre, dann wäre er zu Recht am Kreuz gestorben. Dann hätte das für dich und für mich nichts Positives bewirken können. Es wäre komplett umsonst gewesen. Aber weil Jesus der Bessere ist, weil Jesus ohne Sünde war, macht es diesen Unterschied, dass das wirklich für uns was Positives bewirkt. Das, was Jesus da erlitten hat, das wird schon im Alten Testament so beschrieben, in Jesaja 53, diesen Austausch zu sehen, das Positive drin zu sehen, was durch sein Leiden für uns passiert, wo es dann heißt, doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Nur weil Jesus nicht das Opfer der Sünde geworden ist, macht das, was er am Kreuz tut, für dich und mich Sinn. Ohne das, dass Jesus in dieser Hinsicht der absolut Bessere ist. Ohne das wäre das Kreuz sinnfrei. Aber das ist es nicht. Es macht den Unterschied, eben weil Jesus der Bessere ist. Er tauscht sein perfektes, fehlerloses Leben ein und stirbt für uns. Und Jesus gibt dir und mir Anteil daran, dass er der Bessere ist, macht uns gerecht vor Gott. Wenn du das hörst heute, Jesus der Bessere, dann ist es gut möglich, dass es Momente gibt, in denen du denkst, boah, ich krieg hier halt gesagt, dass ich schlecht bin. Aber dieser Vergleich, das so vor die Nase gehalten zu bekommen, das hat nicht das Ziel, dich irgendwie zu beschämen, dich klein und schlecht zu machen. So wie vielleicht manchmal auch Eltern hier solche Vergleiche anstellen würden. Ja? So, wenn es heißt, Jesus ist der Bessere, so fast so ein bisschen wie wenn du gesagt bekommen hast, hier so, aber deine Schwester, die hat es besser gemacht. Oder wenn vielleicht manchmal hier auch so vielleicht deine Eltern oder deine Großelterngeneration dir das gesagt hast, damals, als ich in deinem Alter war, weißt du, wie ich das gemacht habe? Besser. Der Staub kann sich erstmal setzen, ja? Totschlagform sagen. Weißt du, wie ich das gemacht habe? Besser. Und man könnte meinen, ist das hier, Jesus ist der Bessere, nicht irgendwie die christliche Variante davon? Nein. Es ist bei weitem nicht die christliche Variante davon. Es ist eigentlich das komplette Gegenteil, dass Jesus uns das zeigt und sagt, hey, ich weiß darum, wer und wie du bist. Ich habe das voll und ganz erlebt. Und ich bin anders. Und dieses Anderssein, dieses Bessersein ist nicht, um dich schlecht zu machen, sondern um dir das zu geben, was du dir selber eben nicht geben kannst. Ich bin nicht besser, um über dir zu stehen, um zu zeigen, dass ich besser bin, sondern ich bin derjenige, der alles tut, damit du wieder Teil von Gottes Familie werden kannst. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, dass du nicht perfekt bist. Aber weißt du was? Ich tue alles, damit du wieder Teil von Gottes Familie wirst. Dass Jesus dir das so deutlich sagt, ich bin mit dem, wer ich bin, ganz für dich. Ich bin mit dem, wer ich bin, ganz für dich. Das bedeutet, dass Jesus der Bessere ist. Und wir brauchen dieses Erinnern immer wieder. Weil ich habe den Eindruck, gerade im Schwäbischen gibt es manchmal doch diese Tendenz zu sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt muss ich meinen Glauben auf die Kette bekommen. Ab einem gewissen Zeitpunkt, keine Ahnung, wann auch immer diese innere magische Linie ist, muss ich mein Leben mit Jesus auf die Reihe bekommen. Und wehe, ich mache einen Fehler. Mag mich Gott dann überhaupt noch, wenn ich das immer noch nicht hinbekomme, meinen Neid irgendwie unter Kontrolle zu haben? Große Fragezeichen. Bis hin zu dem, dass auch gestandene Leute, die länger mit Jesus unterwegs sind, als es mich überhaupt gibt, an so einen Punkt kommen zu sagen, gehöre ich überhaupt zu ihm? Bin ich so gut? Und wo wir gesagt bekommen von der Bibel her, nee, bist du nicht. Aber das ist nicht das Thema. Sondern du gehörst zu dem, der besser ist, der alles für dich gegeben hat, sein perfektes Leben geführt hat, für dich am Kreuz gestorben ist, für dich am Ostersonntag auferstanden ist, für dich. Manchmal ist diese heimliche Ebene doch mit da, dieser Wunsch, dieses Probieren, hey, ich kann mich selber erlösen. Und du bekommst von Jesus das so deutlich gesagt, nö, du kannst es nicht. Und du brauchst es nicht. Du kannst es nicht und so, du brauchst es auch nicht. Und dieses Erinnern ist immer wieder nötig. Hey, Jesus ist der Bessere. Das ist eine Form davon, wie er der Bessere ist. Eine zweite Form, die ist deutlich kürzer, für alle von euch, die jetzt sich denken, boah, da ist der Teil elendig lang, wie wird der Rest, ja? Der zweite hat mit nochmal was sehr, sehr Konkretem zu tun. Ich brauche ein kurzes Handzeichen von euch. Wer ist, von euch ist Arbeitgeber oder hat Personalverantwortung? Ja, traut, das darf man sich trauen, die Hand zu heben. Vielen Dank euch. Ja. Ich habe eine gute und eine herausfordernde Nachricht für euch. Jesus ist der bessere Chef. Jesus ist der bessere Chef. Also wenn jemand dienende Leidenschaft auf das eine oberste Level gehoben hat, dann doch er. So ein Herz wie er für sein Team, für seine Mitarbeiter hat. Ich habe noch nie unter einem Chef gearbeitet, der das so gut kann. Und bei ihm lerne ich trotzdem als jemand, der Verantwortung trägt, auf eine andere Art und Weise Leiter zu sein. Jetzt könnte man hier die Gegenprobe machen. Wer von euch ist Arbeitnehmer oder war Arbeitnehmer? Seid ihr wach? Ja, ihr seid wach, sehr gut. Wisst ihr was? Jesus ist der bessere Arbeitnehmer. Er hat einen deutlich besseren Job gemacht als wir. Und ich lerne an ihm, das zu sehen, mit welcher Herzenshaltung ich an das rangehen kann, was ich Tag für Tag mache. Es geht nicht in allererster Linie darum, dass Leute nachher meine Arbeit gut finden. Wenn sie das tun, ist es schön. Halleluja. Ja? Aber in allererster Linie geht es darum, dass es Gott ehrt. Wer von euch hat Kinder? Oder wer von euch ist Sohn oder Tochter? Andersrum gefragt. Ja? Hä, bin ich? Hä? Hä? So viel, weißt du, wild heute Morgen, ja? Aber weißt du was? Jesus ist der bessere Sohn. Jesus ist der bessere Sohn. Und das ist gut so. Wie er die Beziehung zu seinem Vater lebt, unüberboten. Natürlich kannst du auch gleich sagen, wenn ich so einen Vater hätte wie er, dann wäre das bei mir auch anders gelaufen. Ja? Auch das wäre möglich. Und doch, Jesus ist der bessere Sohn. Jesus ist der bessere Bruder. Der bessere Bruder, der seine Geschwister im Blick hat, der immer wieder Bedarf und Möglichkeit hätte, sich mit ihnen zu zoffen. Und doch, der ein tiefes Herz für seine Geschwister hat und sie nicht aufgibt. Jetzt wird es ganz wild. Jesus ist der bessere Ehepartner. Jetzt guckst du vielleicht in das Evangelium und sagst, Martin, wo steht, dass Jesus verheiratet war? Wer hat die getraut? Das wäre die nächste spannende Frage. Nee, Jesus war faktisch nie standesamtlich oder kirchlich verheiratet. Und doch bekommen wir in der Bibel gesagt, er liebt die Gemeinde wie ein Bräutigam seine Braut. Und das auf eine unüberbietbare Art und Weise. Er liebt sie so sehr, dass er sein Leben für sie hergibt. Und das ist aus Epheser 5, das ist boah, diese dicke, fette, hohe Messlatte für uns Ehemänner, dass wir das gezeigt bekommen. Hey, ihr Männer, sagt Paulus dort, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Er ist der bessere Ehemann als mir. Das ist vielleicht manchmal auch kurz hart zu schlucken. Und doch ist es die Wirklichkeit. Und doch ist es deswegen nicht schlecht, sondern gut, weil es mir eine Ausrichtung gibt. Jesus, helf mir, meine Frau mehr und mehr zu lieben, wie du die Gemeinde liebst. Und so könntest du den halben Tag weitermachen. Übrigens, Jesus ist auch der bessere Pastor. Jesus ist der bessere Verkündiger und Prediger. Ich habe ihm das heute Morgen im Büro nochmal gesagt. Du bist der bessere Pastor. Du bist der bessere Gemeindeleiter. Manchmal, vielleicht haben manche Gemeindeglieder bei euch hier oder sonst wo die Erwartung, dass ihre Leitung kurz, also fast wie Jesus ist. Ganz so 2 Millimeter unter ihm, okay, aber von der Erwartung an sie fast auf diesem Level. Und ich sage euch das heute aus meiner ganz kleinen Erfahrung. Jesus ist besser als eure Gemeindeleitung. Euer Pastor, ein Gerät vor dem Herrn, aber Jesus ist der bessere Pastor. Und wisst ihr, das ist okay und es ist gut so. Jesus ist der Bessere auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und wenn du in diese Momente kommst, wo du denkst, nee, ich bin es nicht, dass sich so vor die Nase gehalten lassen, zu sagen, er hat das perfekte Leben gelebt. Und Jesus, ich bin froh, dass du der bessere Pastor bist, dass du der bessere Bruder bist, der bessere Ehemann. Und das ist gut, das macht mich nicht schlecht, sondern ich finde bei dir Hilfe für das, was es heißt, Pastor, Bruder, Ehemann und so weiter zu sein. Und es ist gut, manchmal gibt es ja auch so Situationen, wenn du dann in deinem Hauskreis oder in deiner Kleingruppe bist, wenn man über irgendwas am Meckern ist und das nochmal sich vor die Nase zu halten, gegenseitig im positiven Sinn, zu sagen, Jesus, hey, Jesus ist der Bessere. Jesus ist besser als dein Chef. Jesus ist auch besser als du als Arbeitnehmer. Und zu sehen, wer er ist, der Bessere, und das dich nicht schlecht macht. Und nicht zuletzt, das ist wiederum der kürzeste von den drei Punkten, ja, gibt es die Möglichkeit zu sehen, wie Jesus der Bessere ist und ihn als solches beim Bibellesen zu finden, selbst wenn Jesus in deinem Bibeltext nicht vorkommt. Ich habe das zum ersten Mal so deutlich bei Timothy Keller gelesen, der sagt, du kannst Jesus in deinem Bibeltext finden, obwohl er nicht dasteht. Bei manchen Texten wird es vielleicht auch spannend, aber so dieser Gedanke, Jesus in deinem Bibeltext, wenn du morgen in der Bibel liest oder deinen Vers des Tages dir irgendwo anguckst, ihn zu entdecken als derjenige, der da drin ist, selbst wenn dein Vers nicht aus dem Neuen Testament kommt. Wie um alles in der Welt soll das gehen? Timothy Keller nennt drei Fragen, die dir vielleicht helfen und vielleicht ist die Chance zu sagen, hey, ich mache mir kurz einen Screenshot, weil das könnte man hier die Tage auch noch, was, Screenshot, ein Bild kurz machen, weil das könnte man auch im Hauskreis brauchen. Um zu sehen, hey, wie ist Jesus in meinem Bibeltext zu Hause? Wie ist er da drin, obwohl er nicht genannt wird? Das sind drei gute Fragen, ich finde die richtig stark. Die eine ist, inwiefern spiegelt Jesus diese Person oder diese Situation wieder? Inwiefern spiegelt diese Person oder Situation etwas von Jesus wieder? So macht der Satz Sinn, wenn man ihn richtig liest. Ja? Wie zeigt er sich da drin? Oder das nächste, was fehlt in dieser Geschichte, das nur Jesus erfüllen kann? Das dritte, was ist die Sehnsucht oder der Hunger, der hier entsteht und den nur Jesus stillen kann? Vielleicht sind manche von euch gar noch nicht so lang irgendwie mit Jesus unterwegs. Oder du guckst dir das Ding gerade hier an, das sich Gemeinde nennt. Sagst, okay, ich habe mich einfach mitschleppen lassen vor meinem besten Freund hier und der Kaffee ist hoffentlich gut. Ja? Ich gucke mir das einfach mal an. Aber das so zu sehen, und wenn ich dir jetzt ein paar Beispiele dazu nenne, dann kann es sein, das ist für dich wie wenn Leute über American Football reden und du hast gar keinen Plan. Ja? Vielleicht ist es im ersten Moment, was ich jetzt erzähle, kurz so, aber ich habe die Hoffnung, hey, mit der Zeit lernst du manches davon kennen. Und wenn du jetzt sagst, boah, das ist Insider-Baseball oder Insider-Football, ich habe keinen Plan, das ist okay, das ist okay. Ich mag dir vier Beispiele vorlesen. Jesus, er ist der wahre und der bessere Adam, der die Prüfung im Garten bestand und dessen Gehorsam Gott uns anrechnet. Jesus ist der wahre und bessere Abraham, der Gottes Ruf, seine angestammte, vertraute Heimat zu verlassen, befolgte und hinauszog, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde, um so ein neues Gottesvolk zu gründen. Jesus ist der wahre und der bessere Isaak, der tatsächlich und für uns alle Gestorbene. Gott sagte damals zu Abraham, nun weiß ich, dass du mich liebst, weil du mir deinen eigenen Sohn, den Sohn, den du liebst, nicht vorenthalten hast. Jetzt können wir zu Gott sagen, jetzt wissen wir, dass du uns liebst, weil du uns deinen einzigen Sohn, den du liebst, wirklich nicht vorenthalten hast. Jesus ist der wahre und der bessere Josef, der zu Rechten des Königs sitzt und denen, die ihn verraten und verkauft hatten, vergibt und seine Macht nicht benutzt, um sie zu bestrafen, sondern um sie zu retten. Auch das zeigt dir, wie Jesus der Bessere ist. wenn du die Bibel liest und vielleicht Jesus da gar nicht direkt vor der Nase hast. Und das doch mit drin ist, dass ganz viel von dem, was du liest, eigentlich uns auf ihn hinweist. Vielleicht ist die Chance, als Hauskreis in der kommenden Woche so diese drei Fragen sich mal zu schnappen und mitzunehmen, zu sagen, hey, wenn Jesus der Bessere ist, wie zeigt er sich in meinem Text? Darum dreht sich's. Wie gesagt, du weißt von der ersten Minute heute fast, oder von den ersten 5 Minuten an hier, worum es heute geht, das immer wieder zu sehen, hey, wie Jesus der Bessere ist. Und dass wir das brauchen und uns immer wieder gegenseitig daran erinnern müssen, er ist es. Er ist es wirklich und er bleibt es. Obwohl er, wie wir, die Kraft der Sünde erlebt hat, hat er das perfekte Leben geführt und gibt sein Leben im Austausch für uns und bewirkt dadurch was Gutes. Jesus ist der bessere Leiter, der bessere Sohn, der bessere Bruder. Und bei ihm findest du die Hilfe für deine Aufgabe, für deine Rolle als Chef, als Bruder, als Sohn, als Leiter oder was das auch immer morgen füllen wird. Und nicht zuletzt, Jesus ist der Bessere. Und du kannst mit dieser Brille morgen die Bibel lesen. Ich möchte schließen mit einer kurzen Aussage von diesem Kerl, von dem das Buch stand vom Anfang. Jeff Vanderstelt, der sagt, gib dich nicht mit Ersatzprodukten zufrieden. Versuch nicht, ein Ersatz für Jesus zu sein. Gebt euch gegenseitig ihn, Jesus. Denn er ist besser. So möchte ich dich einladen zu beten, wenn du möchtest. In der Stille und nach einer Zeit der Stille bete ich normal laut hörbar mit uns. Jesus, was für eine herausfordernde und gleichzeitig wunderbare Wirklichkeit ist, dass du bist der Bessere. Du kennst unsere Herausforderung. Du kennst diese Last der Sünde und wie sie immer wieder versucht und es auch schafft, in unserem Leben Platz zu nehmen. Du hast es mitgemacht, du kennst es nur zu gut und doch bist du nicht ihr Opfer geworden. Und das bewirkt das Gute für uns. Du bist der Bessere, auch in diesen Rollen, die wir haben. Und gibst uns da damit eine Richtung, eine Orientierung, mitten in dem, was wir morgen wieder tun werden. Wie gut, dass du der bessere Bruder bist. Dass du der bessere Chef bist, der bessere Leiter bist. Und was für ein Geschenk ist es, dass, Vater, dass deine Worte sowohl im Neuen und Alten Testament so auf dich, Jesus, hinzeigen. Und uns das zeigen, wer du bist. Danke für dieses Geschenk, dass wir in dir den Besseren haben. Und dich nicht gegen irgendwas Billiges, Alternatives eintauschen können und nicht müssen. Amen. Wir haben jetzt gleich eine Zeit, von der ihr schon wisst, was los sein wird. Wir werden miteinander Abendmahl feiern. Und um ehrlich zu sein, wenn es Abendmahl gibt, bin ich irgendwie immer, seit wann ich es auch immer mache, ich bin immer noch wahnsinnig hibbelig. Weil ich denke, wow, da passiert so was Unglaubliches und Besonderes. Sehr viel von dem, was wir in der Bibel lesen, was wir reden, besprechen, Das hat irgendwo mit unserem Kopf zu tun, ein Stück mit unserem Herz zu tun. Aber im Abendmahl begegnet uns das, dass Jesus der Bessere ist, mit allen Sinnen. Dass du das nachher riechen, fühlen, schmecken kannst, sehen kannst. Und so sicher, wie du nachher dieses Stück Brot im Mund hast und das Chaos hast, so sicher ist es, dass Jesus alles für dich gegeben hat. Und so sicher, wie du nachher diesen Schluck Wein oder Traubensaft im Mund schmeckst, so sicher ist es, dass du durch ihn Teil von Gottes Familie sein kannst. Was für ein Geschenk, das mit allen Sinnen erleben und begreifen zu dürfen. So lädt Gott uns ein an diesen Tisch, um das neu wirklich mit allen Sinnen zu begreifen. Und bevor wir das tun, bevor ich uns nachher auch die Einsetzungsworte vorlese, möchte ich noch mal eine kurze Zeit